Pferdefreunde, hier ist Johanna von Intuitive Equestrian.
Und ich bin Sven.
Und wir nehmen unsere dritte Folge auf, unsere dritte Podcast-Folge.
Ja, wo es anscheinend ganz gut ankommt, wie wir finden.
Ich habe jetzt schon gehört, wir werden gerne beim Misten angehört.
Ja, das war auch dein Tipp.
Ja, das war mein Tipp beim letzten Mal. Deswegen haben wir schon überlegt, ob wir uns umbenennen. So in Mistzeit.
Mistzeit. Das ist nicht so geil. Mistbuddies.
Also, falls ihr uns jetzt hört, dann schwingt schon mal die Mistgabel. Ich hoffe, es ist schon alles bereit.
Ja, Schubkarre auch, ne? Ganz
Schubkarre
wichtig.
Schon da, Heu schon bereitgelegt.
Ja.
Und dann kann es jetzt losgehen.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, wir haben das letzte Mal über
Bodenarbeit
geredet. und als wir es veröffentlicht haben, ist mir sofort aufgefallen, dass wir was vergessen haben.
Ja, direkt.
Ja.
Ich habe es aber wieder vergessen.
Du hast vergessen, was wir vergessen haben.
Ja, natürlich.
Wir haben nicht über die Western-Disziplinen zum Beispiel geredet, die am Boden stattfinden.
Showmanship zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder Lunchline oder die Halterklassen. Hm. Und wir haben auch nicht über Langzügelarbeit gesprochen.
Ja.
Deswegen, wer weiß, vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung zur Bodenarbeit.
Ja, aber da haben wir heute keinen Bock drauf.
Heute haben wir keine Lust auf Bodenarbeit.
Ist ja auch langweilig.
Man kann ja nicht die ganze Zeit nur über langweilige Bodenarbeit sprechen.
Ja, genau.
Heute sprechen wir über
Ausrüstung im Allgemeinen.
Ausrüstung.
Und im Speziellen.
Mal schauen, wie speziell es wird. Mal gucken. ich dachte, das ist ein cooles Thema, weil wenn ich zu Kunden komme, ein Großteil der Fehler oder der Probleme, die viele Leute haben mit ihren Pferden, resultiert einfach aus unpassendem oder qualitativ minderwertiger Ausrüstung.
Man muss ja nicht immer viel Geld ausgeben, oder?
Muss man nicht. Im Gegenteil, also ich habe immer so ein paar Basic-Tipps. Wir kommen später noch dazu, was so Grundausrüstung in meinen Augen ist. Aber man muss halt wissen, was man kauft.
Ich merke schon, du denkst jetzt gerade eben ganz viel an Seile und sowas.
Seil, Knotenhalfter.
Aber Ausrüstung geht ja weiter. Ne?
Ist ja viel mehr, klar.
Also da gehen wir ja dann auch über ins Gebiss.
Zum Beispiel, aber wir werden keine große Gebisskunde heute auspacken.
Nein, nein, nein.
Nee, wir machen nur so einen kleinen Einschub dazu.
Hui, und dann wieder weg.
und ich möchte auch über Reiterausrüstung oder die Ausrüstung, die den Menschen betrifft, sprechen.
Ja.
Genau. So, wenn wir jetzt Ausrüstung als Überschrift haben, was fällt dir ein als erstes?
Sofort ein Seil. Weil das ist das Ding, was du immer brauchst.
Also du meinst ein Bodenarbeitsseil?
Ja, nein, es ist einfach nur, ob es ein Führseil ist. Also, ja, doch,
ein Bodenarbeitsseil.
Ganz grob ist es ein Bodenarbeitsseil, ja.
Was macht ein gutes Bodenarbeitsseil aus?
Er kommt darauf an, was für eins, was du machen möchtest. So sehe ich das.
Du hast gesagt, das ist das Erste, was dir einfällt, zwecks Ausrüstung. Also,
sagen wir beim Jungpferd, oder? Oder bei einem Pferd, das ich noch nicht so gut kenne.
Ich habe mir ein neues Pferd gekauft.
Ja, dann hole ich mir erstmal.
Und dann frage ich dich, Sven, was brauche ich als Grundausrüstung?
Ja, ein ordentliches Bodenarbeitsseil.
Genau, wie muss das ausgucken?
Verschluss ist wichtig.
Der Verschluss ist wichtig. Es darf kein einfacher Karabiner sein.
Mit Panikhaken auch nicht?
Auch nicht mit Panikhaken, das ist ein Anbindeseil.
Ja.
Kein Führstrick.
Oder ist aber ganz oft, also die meisten Seile, die du sonst irgendwo siehst, wo du beim Krämer kaufen kannst.
Ja, ist oder immer halt der klassische Führstrick. Wir sprechen immer über Seil, aber das sollte man vielleicht an der Stelle mal erwähnen. Andere würden halt Führstrick dazu sagen.
Ja.
Und oft, wenn ich irgendwo hinkomme, fängt es da schon an, ja. Also der Karabiner ist irgendwie entweder ein ganz kleiner, instabiler Karabiner oder eben eigentlich ein Panikhaken. Genau, also das ist schon mal Nummer eins beim Bodenarbeitsseil. Was noch?
Die Konsistenz von dem Seil selber.
Die Konsistenz.
Ja, wie das halt geknüpft ist, aus was das Seil halt ist natürlich.
Ja, man kann zum Beispiel super aus Nylon ein Seil haben. Also habe ich viel lieber als Baumwolle, weil es mir die Hände nicht so verbrennt, darauf kommen wir gleich. Und es sollte einen Kern haben, eine Seele, sagt man auch, ja, sodass das Seil an sich deutlich stabiler wird. Also ich merke, wenn ich dran ziehe, gibt es nicht nach, also das Material in sich. Und es wird auch ein bisschen schwerer. Wenn ich dann Bodenarbeit mache und eventuell mal keinen Stick in der Hand habe oder keine Gerte oder so weiter, kann ich dann eben auch das Seil Ja, schwingen ist aber, und sehr gezielt
genau,
schwingen,
aber es ist die Frage, was warum schwingen, ne? Wenn wir jetzt, wir haben jetzt Bodenarbeitsteil gesagt, ganz, ganz allgemein.
Ja.
Ne, es ist definitiv kein Führstrick, das heißt, er ist auch länger, ne?
Genau, die Länge ist so bei 4 Metern ungefähr, es gibt die ein bisschen kürzer und es gibt auch noch das fortgeschrittene Seil, das hat zwischen 7 und 8 Meter normalerweise, ja, aber wie gesagt, fortgeschrittenen Seil, also für den Anfang, wenn man anfängt, Bodenarbeit zu machen, ist dieses 4-Meter-Seil eigentlich ideal.
Genau.
Hat dann am Ende noch so einen kleinen Lederschlag.
Tessel?
Nein, eine Tessel ist das nicht.
Aber es gibt welche mit Tessel.
Es gibt auch welche mit Tessel. Ja,
also,
das ist
wer
Geschmackssache.
Wer nicht weiß, was ein Tessel ist, das sind so...
So ein Federbusch.
Ein Haarbuschel. Okay, habe ich auch einen mit Federn, das wäre interessant.
Mit Federn wäre es interessant, ja.
Zum Kitzeln an den richtigen Stellen.
Genau. Nein, es ist eigentlich dazu da, um mal mit Nachdruck auch ein Geräusch machen zu können, zumindest der Lederschnalz. Und wenn man so einen Puschel am Ende hat, das ist halt ein bisschen Geschmackssache.
Bei dem Lederschnalz sollte man aufpassen, dass man damit umgehen kann und sich das Ding nicht aus Versehen selber ins Gesicht,
schlägt zum Beispiel.
Das ist mir letztens tatsächlich passiert.
Das ist bis eben schon mal passiert.
das war echt lange rot danach auch.
Ja, bin ich ganz bei dir. Bodenarbeitsseil ist absolute Grundlage. Genauso wie ein gutes Halfter. Ich sage jetzt absichtlich noch nicht Knotenhalfter, weil man kommt auch mit einem guten Stallhalfter zurecht, was die Bodenarbeit anbelangt.
Ich muss jetzt gerade zurückdenken, als die Rose das erste Mal da war, das ist jetzt dann bald 2 Jahre her, hatten wir da am Anfang schon einen Knotenhalfter?
Ich glaube nicht.
Wir haben tatsächlich, ich habe komplett angefangen, das Führtraining, also Rose kam mit 3 Jahren da und die konnte jetzt
Nicht so viel. Ja. Also man hat gemerkt, es wurde schon mal ein bisschen was mit ihr gemacht, aber ja, dann genau. In der neuen Umgebung und so war das natürlich schon noch Thema. Und da ist es so, und das habe ich auch bei unserem anderen jungen Pferd, der Holly, eben gemacht, ich nehme dann gerne ein Halfter, das eben nicht zu stark gepolstert ist, weil wenn es zu weich ist, dann lehnt sich das Pferd rein und man kann nicht so effektiv mit allen Hilfen arbeiten, die das Seil betreffen.
Ja. Das war auch nicht zu einem Zeitpunkt, an dem wir wirklich Bodenarbeit gemacht haben.
Nee, das ist halt wirklich Führtraining. Und je nachdem kann man aber mit so einem Halfter auch noch in die Anfänge der Bodenarbeit starten, wie ich finde.
Aber ich gucke dann, also wichtig ist nicht gepolstert.
Nicht zu stark gepolstert. Also wir wollen kein Teddyfell, wir wollen auch keinen Fließstoff, das ist auch teilweise recht in. Und ansonsten soll es einfach gut am Kopf sitzen. Also es darf nicht zu locker sein, es sollte nicht zu viel am Kopf herumrutschen.
Ja, das ist wichtig, weil sonst wird es auch, ich weiß nicht, dann wirkst du nicht richtig ein.
Genau.
Und auch, es kann auch sogar wehtun dann an einer gewissen Stelle. Wenn du dann doch mal Ärger ziehst, dann tut es ja weh.
Genau.
Und das wirst du ja auch wieder vermeiden.
Dann gibt es, es gibt ja noch unterschiedliche Dicken, was das Stahlhalfter anbelangt. Also die Breite von dem Nylonband, von dem Gurtband, das so ein Stahlhalfter meistens hat, gibt es unterschiedlich. Je dünner, desto eher, also ich sage das ganz vorsichtig, aber desto eher kommt es von der Wirkungsweise schon an einen Knotenhalfter hin. Dem muss man sich halt irgendwie bewusst sein, finde ich.
Aber ich habe, wenn ich jetzt Halfter höre, dann habe ich einfach nur einen Führhalfter eigentlich erstmal im Kopf.
Stallhalfter, das ist halt, ne, wie das Halsband vom Hund. Jedes Pferd braucht einfach einen Stallhalfter und damit
aber ist ich Punkt. Glaube, das ist gerade gut zum Führen und
wie gesagt,
dann, also
einstiegige
mehr
Bodenarbeit und danach. Je nachdem, was man machen möchte, braucht man andere Dinge. Zum Beispiel einen Knotenhalfter.
Ja.
Ein Knotenhalfter, was macht das aus?
Es darf auf keinen Fall so ein schlimmes, labbriges Ding sein.
Ja, wir nennen jetzt keine Marken, ne? Weil,
als ob wir Werbung machen würden. Aber warum keine Marken nennen? Wir haben das letzte Mal sogar Leute markiert,
ja, nicht, dass wir hier irgendwelche Sachen schlecht reden, aber wenn ihr so in die gängigen 2 großen deutschen Reitsportgeschäfte geht,
ach so.
Das eine, das mit K anfängt und das andere, das mit L anfängt.
Ich glaube, ich habe vorher schon Crema gesagt.
Nein.
Habe ich nicht? Mm-mm. Dann habe ich es jetzt gemacht. Entschuldigung.
Diese 2 Läden, die Knotenhalfter, die dort verkauft werden, sind meistens nicht so geeignet. Wenn man die kauft und dann noch ein bisschen anpasst, ne, es gibt ja Möglichkeiten, an dem Diamantknoten und auch an den Nerve Knots und so weiter noch ein bisschen was
genau.
zu ändern.
Vielleicht nochmal ganz genau sagen, wie ist das Knotenhalfter denn aufgebaut? Was sind die wichtigen Teile?
Ja, das Knotenhalfter besteht aus einem großen Knoten unterhalb des Pferdekopfes. Das ist der sogenannte Diamantknoten. Dann sitzen meistens noch zwei Knoten auf dem Nasenrücken, nahe der Nervenausgänge, die unterhalb vom Wangenknochen liegen. Mhm. Und es hat keinen Karabiner oder so als Verschluss, sondern es wird eben geknotet. Also der Genickriemen kommt über das Genick und wird dann meistens auf der linken Seite geknotet.
Genau, im Endeffekt ist es ein großes Stück Seil. Man könnte das ja vielleicht sogar selber sich
zusammen... Oh ja, ja, zusammen... es gibt auch viele, die das selber machen. Aber auch da muss man halt gucken, welche Materialien man verwendet. Die Knotenhalfter, die ich persönlich am liebsten habe, sind nämlich aus etwas festerem Material.
Ein Kern, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob man da dann Seele sagt bei dem Knotenhalfter.
Weiß
ich
nicht, aber
kann
ist,
ich nicht
ist,
genau
ist,
sagen.
Ist,
aber
ein Draht innen drin.
Ja, der
also
ist
du
auf
merkst
jeden
das,
Fall...
Man merkt das total. Also die haben dann... Die wackeln nicht, die bleiben auch eigentlich so in ihrer Form meistens.
Ja, genau.
Und ich hatte ja auch mal zuerst ganz normales, nur so ein labbriges Seil. Das hat schon am Anfang gut funktioniert.
Mhm.
Aber ich bin dann, nachdem wir wirklich auf dieses Scheideding quasi umgestiegen sind, war Tag und Nacht. Also
ja.
Das ist wirklich so. Da kommt natürlich jetzt... Warum diese Nerve Buds? Das hört sich jetzt ziemlich rabiat an, wenn man es, glaube ich, nicht kennt. Oder das gibt es ja auch
ja.
oft, dass da viel darüber...
Ja, die Knotenhalfter sind in Kritik und je nach Pferd verwende ich persönlich auch kein Knotenhalfter.
Mhm.
Also zum Beispiel bei der Holly haben wir jetzt ein bisschen gewartet, bis wir tatsächlich mal einen Knotenhalfter ausprobiert haben. Und je nach Tagesform sage ich, okay, vielleicht machen wir heute keinen Knotenhalfter, weil ich möchte ja nicht zu sehr wehtun. Ich möchte, dass sie das Knotenhalfter als ein faires Werkzeug kennenlernt. Und ja, je nach Energielevel entscheide ich das quasi.
Ja, das stimmt.
Ja, da gibt es, wie gesagt, viele Unterschiede, was das Material belangt. Es ist ein bisschen Trend, die selber zu machen. Könnt ihr auch.
Wenn man es als gerne als Stallhalfter... Eine andere Art von Stallhalfter.
Genau,
es ist
also
aber dann kein Werkzeug. Es ist, dann kein
es
Werkzeug
ist halt dann
mit
kein so gutes Arbeitswerkzeug. Ich habe zum Beispiel im Kundenkreis auch ein paar, die entweder geschenkt bekommen oder sich selber belohnend so ein richtig aufwendiges, geschmücktes,
das
dekoriertes.
Schaut schön aus, wie
ja, ist auch super. Auch noch Fotos toll, aber mit denen kannst du halt nicht arbeiten.
Gut, es ist halt ein Werkzeug eigentlich. Ja,
genau. Ne, gerade wenn dann noch so Perlen auf die Nase gestickt sind und sowas. Hübsch anzugucken, aber nicht als Arbeitswerkzeug geeignet in meinen Augen.
Wenn du sagst Werkzeug, für was ist dieses Werkzeug eigentlich genau?
Ach so, darin wollten wir ja eigentlich auch vorhin, gell? Ja, macht mal eine Übung daraus. Das mache ich auch oft mit Anfängern, wenn die Bodenarbeit noch gar keine Erfahrung haben. Nehmt mal, zu zweit geht ihr irgendwo hin. Einer nimmt von euch das Knotenhalfter in die Hand und legt es auf die offene Handfläche. Und der andere hält das Ende vom Seil, als würde er jetzt mit einem Pferd arbeiten. Und derjenige, der das Knotenhalfter hält, macht mal die Augen zu und sagt, ab wann er spürt, in welche Richtung derjenige am anderen Seilende hindirigiert.
Also du meinst jetzt gerade eben als Schicken vom Boden aus.
Genau, so eine Mensch-Mensch-Übung.
Genau.
Und dann,
nur in welchem Kontext?
Dann wechselt ihr das aus und macht das Ganze nochmal mit einem Halfter.
Mhm.
Und dann wird einem der Unterschied klar. Also das Knotenhalfter, die Signale kommen schärfer an, aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das kann dem Pferd auch einfach helfen, Dinge unmittelbarer umzusetzen. Sofern am Seilende jemand ist, der schon relativ geschickt mit dem Werkzeug des Bodenarbeitsseils eben umgehen kann.
Ich habe jetzt da das Bild auch vor Kopf, also wenn es unfair werden könnte, oder ich weiß nicht, ob es dann unfair ist, vielleicht liegt es dann am, kann man dann auch sagen, dass das Pferd dann selber schuld oder mehr oder minder. Ich denke da jetzt an einem Pferd, das mit dem Kopf schlägt, ne? Und du hast das Seil in der Hand, kennt jeder, das unwillige Schütteln. Wenn mit einem Halfter kann es das ganz einfach machen, aus meiner Erfahrung. Mit einem Halfter, mit so einem Knotenhalfter, überlegt sich das dann ganz schnell, denn nach dem ersten Mal schütteln und es merkt den Widerstand.
Ja, manche ja, manche nein. Da muss man an der Stelle wirklich mal kurz reingrätschen. Ja, Knotenhalfter ist nicht für jedes Pferd. Ich habe im Kundenkreis auch Pferde, die mit diesem Halfter vom Timo Amaruso zum Beispiel arbeiten, das ähnlich ausschaut wie ein Knotenhalfter, aber in der Wirkungsweise viel, viel sanfter ist. Mhm. Ja, und das muss man gucken. Manchen empfehle ich zum Beispiel auch, sich ein Bodenarbeitsseil ohne Metall, also ohne einen Haken anzuschaffen. Dieses Seil wird dann eben fest mit dem Knotenhalfter zum Beispiel verbunden. Ist insofern von Vorteil, dass manche Pferde empfindlich sind, wenn dieser schwere Verschluss vom Bodenarbeitsseil am Diamantknoten hängt.
Die Erfahrung habe ich ja auch
gemacht. Wir mit der Rosi auch gemacht.
Die Rose ist ein sehr empfindliches Pferd und da war dann, also da könnte man sagen, ja, warum nimmst du dann einen Knotenhalfter? Nein, wir waren da schon lange über den Punkt darüber, dass ich da irgendwo mal arg zerre oder sonst irgendwas. Es war grundsätzliches Schicken und Einladen und das ging es da und in den Trab schicken. Hier explizit. Mhm. Und
also gerade in einer Longierposition.
Genau, in einer Longierposition. Und gerade im Trab hat ihr dieser schwere, das war auch noch so ein Bajonettverschluss, den ist meistens ein bisschen schwerer, den ich da dran hatte. Und dieses Ruckeln, war tatsächlich.
Das hat sie total abgelenkt und das sehe ich auch manchmal. Also es gibt auch Pferde, die dann damit anfangen rumzuspielen. Ich habe zum Beispiel einen Haflinger im Kundenkreis, der wackelt so lange, bis ihm ein bisschen schwindelig wird. Und ich glaube, er findet das Gefühl einfach lustig. Da sind wir dann eben auch umgestiegen auf so ein metallloses Seil. Genau, also so viel zu Knotenhalfter und Bodenarbeitsseil. Es gehört noch was Drittes mit in diese Grundausrüstung der Bodenarbeit, nämlich?
Ein Stick. Die gibt es aber echt in verschiedenen Arten.
Da gibt es alle möglichen Ausführungen.
Also ich würde jetzt nicht sagen Stick, weil Stick...
Es könnte auch eine Gerte sein, je nach Pferd.
Ja, eben.
Aber man braucht noch so eine Art Tuschierwerkzeug, nenne ich es jetzt einfach mal. Was ich persönlich nicht mag, sind die Horseman Sticks, wie sie Parelli zum Beispiel anbietet. Das ist aber wirklich...
Mit dem Seil
hinten. Mit dem Seil mit dran. Das ist aber wirklich ein persönlicher Geschmack. Ich mag am liebsten Fähnchensticks, wenn wir dabei bleiben. Da bin ich total,
also gerade im Liberty oder Natural Horsemanship, nicht Liberty, Entschuldigung. Natural Horsemanship, totaler Fan davon.
Ja, genau. Also, und in der Freiarbeit eben auch. Deswegen hast du an Liberty gerade gedacht.
Ja.
Ja. Da geht es mir genauso. Das finde ich einfach super, weil dieses Fähnchen, ich kann mit dem Fähnchen dem Pferd nicht wirklich wehtun, wenn es mal das Pferd touchiert, aber es macht ein lautes Geräusch. Jetzt muss man halt gucken, manche Pferde lassen sich davon nicht beeindrucken und deswegen, das sind dann so die Fälle, wo man überlegt, ob man wieder auf einen klassischen Horseman Stick, beziehungsweise die werden auch Carrot Sticks genannt, umsteigt oder eben auf eine Gerte. Mhm. Geht auch in meinen Augen.
Ich habe mit denen auch so insoweit, also gerade mit den Fähnchen, wenn wir da gerade nur bleiben, echt gute Erfahrung macht auch direkt das desensibilisieren zu machen mit dem Fähnchenstick. Also auch klar zu machen, okay, dieses Geräusch ist nicht per se Lauf, sondern es ist eher die Geste, eben am Fähnchenstick. Und ich kann das Fähnchenstick, kann ich überall über diese Fahne überall über dich drüber ziehen und überall dich auch kitzeln damit und es ist kein Problem. Und dann wackel ich über deinem Kopf damit, das ist auch in Ordnung.
Über dem Kopf des Pferdes, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, oder über meinem Kopf. Das kann sich jetzt jeder vorstellen, wie er mal möchte.
Ja, also ich bin bei dir. Ich bin auch absoluter Fan vom Fähnchenstick. Kann man übrigens auch super selber basteln.
Ja, glaube ich auch. Wichtig ist, dass man natürlich, dass er flexibel ist. So ein Fieberglas.
Ähnlich einer Gerte.
Ja, genau.
Ähnlich einer Gerte. Wobei ich auch eine Kundin habe, die hat sich zum Beispiel einfach den Stabteil vom Horseman Stick genommen und das Seilchen weggemacht und dort eben eine Flagge hin.
Das funktioniert. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall flexibel ist, das ist natürlich wichtig, dass das halt wackelt. Ne? Sonst ist das ergonomisch. Ich glaube, das geht jetzt eher um Menschen. Wenn du dann eine Stunde lang, glaube ich, in einem Roundpen stehst und mit so einem harten Stab
anfängst. Das ist noch sowas, das ist total Geschmackssache. Also ich möchte immer möglichst leicht alles haben, meine Gerten, der Stick und so. Bei mir ist immer alles sehr leicht in der Hand. Aber ich habe auch schon Erfahrungswerte oder Feedback bekommen von Leuten, die sagen, ja, sie finden es gut, dass der Carrot Stick auch ein bisschen schwerer ist.
Okay, gut.
Ja, So viel dazu. Genau, und das ist so die Grundausrüstung zur Bodenarbeit, würde ich behaupten. Ja.
Boah, jetzt haben wir schon ordentlich drüber geredet, ne? Das
sind jetzt, ja, aber wir sind ja noch lange nicht fertig.
Ja, ich wollte nur sagen, dass, ne, dass wir hier an einem gewissen, für, einfach für den Standard, und wir sind, ich habe das Gefühl, wir sind noch gar nicht wirklich drauf eingegangen, auf die Sachen.
Ja, ne? Das stimmt.
Das heißt, wir haben die jetzt angeschnitten, ne? Ein Fähnchenstick ist ja, und man kann wirklich über einen Fähnchenstick ganz lange reden, wie der einzusetzen ist und mhm. Und du sagst, ja, zum Tuschieren, aber was, wo, ne? Ich glaube, da müssen wir mal irgendwie das
mit
auslagern.
Mit Sicherheit werden wir da nochmal im Detail drauf eingehen. Mhm. Ja. Gut, Bodenarbeit abgehakt. Wir sind immer noch bei Ausrüstung. Was gibt's noch so? Was brauchen wir noch?
So einen Sattel, glaube ich.
Oder? Einen Sattel?
Mhm. Also, habe ich gehört, das ist sehr wichtig.
Das ist sehr wichtig
zum Reiten.
Worauf kommt es an beim Sattel?
Muss gut passen.
Muss gut passen. Wer entscheidet, ob der Sattel passt?
Pferd und Mensch.
Ja.
Beide.
Und es kann auch sein, dass ihr ein Pferd habt, das einfach sehr sensibel ist, was den Sattel anbelangt. Dann heißt es halt...
Das hat, glaube ich, jeder schon mal miterlebt, glaube ich.
Ja.
Ich glaub, das ist auch in deinem Kundenkreis bestimmt auch so ein Thema. Sattel wird für jeden Reiter immer mal ein Thema bleiben, oder?
Ja, aber es gibt halt wirklich die Pferde, die sensibler sind als andere, jetzt aus meinem Erfahrungswert. Es gibt die, bei denen man auch erstmal rumprobieren muss, welche Art von Sattel könnte passen, ne? Weil der Sattel an sich, der sagt jetzt nichts über deine Reitweise aus. Also du kannst zum Beispiel auch in einem Dressursattel Western reiten. Oh, ich werde jetzt vielleicht gesteinigt, aber das ist meine Auffassung. Mhm. Und das Pferd muss entscheiden, beziehungsweise die Rückenform des Pferdes und wie es sich damit fühlt und wie es damit laufen kann, welche Art von Sattel gut passt.
Ja, also... Angefangen bei einem Western-Sattel.
Genau, und Western-Sattel, da gehen wir kurz drauf ein, Western-Sattel hat halt einen Holzbaum, also einen Holzkern. Das heißt...
Meistens, gibt es auch ohne
Holz. Ja, Moment, warte.
Ich dachte, die gibt es auch.
Schmeiß noch nicht so viel in einen Topf rein.
Entschuldigung.
Bleiben wir erstmal bei den simplen Sachen. du meinst wahrscheinlich, dass die auch Fiberglasbäume haben können.
Bam.
Das sind die, also allermeistens sind das die minderwertigen Western-Sattel.
Aber es gibt sie.
Es gibt sie, ja. Gut.
Wir reden ja nicht nur von guten Tech, oder? Haben wir das gesagt,
dass nein,
wir
stimmt.
über gute Ausrüstung
wir reden?
Wir reden
ja über Ausrüstung allgemeinen. Ja, es gibt also auch Western-Sättel mit Fiberglasbäumen. Die sind dann meistens etwas leichter. Mhm. Bei diesem Sattelbaum ist es halt wichtig, dass der in der Grundform schon mal gut zur Rückenform des Pferdes passt. Nachteil, jetzt habe ich einmal meinen Sattelbaum angepasst, habe aber mein Training verändert oder Haltungsform, wie auch immer. Jedenfalls mein Pferd hat sich körperlich verändert.
So, Muskeln.
Muskeln, ja. Aufgebaut, abgebaut, Fett verloren, was auch immer. Jetzt passt der Sattel nicht mehr. So.
Pad unten drunter, geht schon.
Manchmal kann man noch mit einem Pad helfen. Ja, manchmal auch nicht. Und dann fängt die Suche wieder von vorne an, weil bei den allermeisten Western-Sätteln kann man nicht viel verändern. Hm. Anders als bei English-Sätteln, wo man durchs Polstern sehr viel verändern kann und auch durch das Auswechseln des Kopfeisens. Ja.
Aber da habe ich doch, deswegen habe ich es auch angesprochen, es gibt die ja mit Fiberglas, da gab es doch eine Reihe von irgendeiner Sattlerei, die tatsächlich verstellbare Western-Sättel auch haben, im Angebot.
Ja.
Die sind, mir fällt jetzt tatsächlich der Name nicht ein, müssen wir mal nach.
Ich weiß es, so nennen wir Marken.
Ja, natürlich nennen wir Marken.
Däuber hat eine Reihe,
die Equiflex oder
ja,
irgendwas mit Flex.
Wir müssen mal nachgucken. Ja. Ja,
und da kann man dann mit einem Imbusschlüssel quasi vorne die Breite,
Fork, genau, kann man verändern. da ist es halt so, ich habe keine Erfahrungswerte zu diesen Däubersätteln.
Die sind auch, glaube ich, in der Erstanschaffung recht teuer. Ja. Aber die werben natürlich dann damit.
Ja, Däuber ist ja generell recht hochwertig. Also, und von dem gibt es auch nicht nur Western-Sätteln, sondern die machen ja auch klassische Sättel. Ja, da hast du halt den Vorteil bei einem Däubersattel, selbst wenn er mal ein paar Jahre im Gebrauch ist, der hat keinen hohen Wertverlust. Hm. Ja.
Ja, gibt's.
Gibt's. So, Western-Sattel haben wir dann somit erstmal in den Grundzügen abgehakt. Es gibt vielleicht mal ein Western-Sattel-Spezial.
Wollte ich gerade sagen, das ging schnell für Western-Sattel.
Ja, aber es gibt noch so viele andere. Ja, ja, ja. Okay, oh Gott, okay. Also, was gibt's noch?
Ein Dressursattel.
Genau, es gibt die Englisch-Sattel und dazu zählt der Dressursattel. Welche Kategorien gibt's noch beim Englisch-Sattel?
Boah, das ist alles.
Jetzt habe ich einen Sven total kalt
erwischt. Aber voll kalt.
Es gibt noch den Vielseitigkeitssattel.
Oh, den vergesse ich ja immer gern.
Es gibt den Springsattel.
Also jetzt begeben wir uns so auf No Man's Land für mich. Also ja, für mich wird es jetzt immer schwieriger.
Ja, aber wie der Name schon sagt, das ist halt angepasst an jeweilige Disziplin innerhalb der Englischreiter.
Soweit habe ich sogar mitdenken können. Das glaubt man nicht, ja.
Ich persönlich bin großer Fan von Dressursätteln, wenn sie gut angepasst sind, weil manche Western-Sättel setzen dich in so einen Stuhlsitz und du kannst gar nichts dagegen machen.
Da sind wir jetzt wieder dabei, dass es auch für den Mensch passen muss.
Genau, da kommen wir jetzt dazu. Der Schwerpunkt muss für den Menschen gut passen. Das heißt bei einem Western-Sattel oft, dass der Sitz, der Reitersitz von der Fläche her relativ flach geschnitten sein sollte. Ja, und das sieht man oder trifft man leider nicht so oft an. Ja?
Dass er dich ein bisschen weiter vorne hinsitzt.
Dass du nicht so weit nach hinten kommst und dann wie auf so einer Chopper sitzt, auf so einem Motorrad.
Das stelle ich mir hammergeil vor. Mit so richtig langen Zügeln.
Ja, und manche stehen da auch voll drauf. Also in meinen Augen muss das nicht so sein, soll es auch nicht so sein.
Machen das Leute tatsächlich?
Aber klar, warum? Viele Freizeitreiter finden den Western-Stil auch einfach cool.
Ja, ja, aber da setzt du dich, aber das ist doch nicht stilvoll, wenn das ist ja einfach schlecht geritten. Tja. Dann an der Stelle.
Tja.
Ach so, okay.
Geht nur das Seine.
Das stimmt.
Genau. Deswegen mag ich eben die Dressursättel recht gerne. Wenn der Schwerpunkt gut eingestellt ist, sitze ich da nämlich näher am Pferd und kann auch mehr spüren, was im Pferderücken unter mir passiert.
Das hat der Holzkern vom Westernsattel definitiv nicht.
Also viele, die umsteigen von meinetwegen Dressursattel oder Distanzsattel auf Westernsattel, sagen, sie sitzen auf einmal viel weiter vom Pferd weg.
Ja? Ja, reicht ja schon dickes, du hast dann meistens auch noch ein dickes Pad noch mit dabei beim Western-Sattel. Mhm.
Ja, und beim Dressursattel oder ja auch im Prinzip bei Vielseitigkeits- und Springsätteln, da ist das nicht der Fall. Ich persönlich habe leider noch keinen Spring- oder Vielseitigkeitssattel ausprobieren können, mit dem ich zufrieden war. Ich habe mich dann immer auf denen immer gefühlt, als hätte ich so ein winziges Sitzkissen unter dem Hintern. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt einfach eine relativ große Sitzgröße brauche.
Naja, so groß jetzt auch wieder nicht.
Es ist zumindest, also mit 15 oder 16 Inch komme ich halt nicht zurecht. Ja?
Also ich habe mit Sitzfläche meistens kein Problem.
Gut, genau. Dann gibt es noch die klassischen Sättel.
Mhm. Ah, ja, es gibt sehr hübsche auch. Ich finde, also die kommen für mich persönlich nach den Western-Sättel kommen vom Coolheitsgrad direkt.
Die klassischen. Je nach Stil schauen die manchmal auch aus wie ein Hybrid aus Barocksattel und Dressursattel. Mhm. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, was du dir von dem Sattel wünschst und wie du reiten möchtest. Mhm. Ja.
Ja, die haben hinten, sind die relativ hoch, ne?
Die also, haben ein hohes Zwiesel.
Ein Zwiesel, achso. Ja. Mhm.
Genau. Vorder- und Hinterzwiesel sind relativ hoch gezogen meistens. Je nachdem, wie man reitet, hilft einem das halt nicht. Also wenn ich jetzt springen möchte, dann brauche ich halt...
dann, du möchtest ja nicht fest gebunkert sein zwischendrin. Genau.
Oder wenn ich jetzt so Richtung Reining oder Cutting arbeite, will ich das je nachdem auch vielleicht nicht haben.
Aber wenn ich wirklich stabil im Sattel sitzen will und genaue Hilfen an genau. den Beinen geben will, ja. kann ich mir das total gut vorstellen. Das führt quasi dich ja, ja direkt richtig hin. Das ja. hilft dir für einen guten Fuß, ne? Der gute, wichtige Fuß, ne? Ja. Immer eine Hacken runter und so. Ja, aber das hilft dann dabei.
Ja, das stimmt.
Das und, merkt man ja schon, wenn man einen schlechten Sattel
macht. Das hatte. Erklärt sich aber einfach über die Herkunft, ne? Klassische Vorbilder, Barockreiten, hohe Schule, da sprechen wir halt wirklich von Reitkunst. Und diese Sättel, die sind über Jahrhunderte bewährt für das, was man erreichen möchte,
für den
wenn man klassisch für den, reitet. Genau. Ja.
Um nicht um Kühe zu treiben. Und lang, ja. oder wirklich lange drin sitzen zu bleiben, ja. dafür sind sie auch nicht
gemacht. Dafür sind sie auch nicht unbedingt gemacht.
Also ich glaube nicht, dass man jetzt so einem Wanderreiter genau. so einen Sattel empfehlen
Gutes
sollte.
Gutes Stichwort, dann kommen wir nämlich zu den Wanderreitsätteln, die gibt es nämlich auch noch. Je nachdem können die baumlos sein, gibt es viele im Wanderreitbereich. Man verspricht sich davon eine bessere Akzeptanz vom Pferd gegenüber dem Sattelzeug, wenn man halt wirklich einen ganzen Tag unterwegs ist und viele Stunden am Stück reitet. Die sind so ein bisschen in der Kritik, weil jetzt ein Sattel wie ein Western-Sattel, der einen Kern hat, oder auch ein gut gepolsterter Dressursattel, das Gewicht des Reiters besser verteilen auf dem Pferderücken. Mhm. Und man sollte vielleicht auch überlegen, manche Jungpferde kommen auch noch nicht unbedingt mit einem baumlosen Sattel klar.
Ja gut, aber das ist aber auch für das, es steht ja im Namen, also so schwer, es ist ja jetzt keine Wissenschaft eigentlich, steht im, das ist ein Wanderreitsattel, der ist dafür gemacht, damit wandern zu gehen.
Ja, das muss man aber dazu sagen, weil manche Leute auf die Idee kommen, ja, so ein baumloser Sattel, der passt halt besser, gerade wenn sich mein Pferd noch viel verändert, weil es jung ist und dann damit aber unzufrieden sind, weil sie im Prinzip keine genauen Hilfen geben können oder der Sattel vielleicht auch am Rücken stark rutscht, je nachdem, was man für einen Rücken hat.
Ah, du hast gerade die Achillesferse der Sattel übrigens angesprochen. Das Geld.
Oh, das Geld.
Dass du eigentlich, du hast einen Wanderreitsattel und der passt. Mhm. Dann bist du sehr froh, dass du einen Sattel hast, der passt. Weil du möchtest jetzt nicht, ganz sicher nicht, für 1200 Euro.
Und das ist im unteren Preissegment.
Ja, genau. Nochmal einen richtig abgewänzten Western-Sattel haben, damit du eben, naja, da noch Rittigkeit im Roundpen trainieren kannst oder auf dem Reitplatz oder eben, sowas. Genau.
Ja.
Dann möchtest du natürlich klassische Arbeit machen, dann brauchst du noch so einen klassischen Sattel.
Ja,
du
kannst also das ja auch ist nicht wirklich ab einem gewissen Punkt, wenn man viel reitet und vielleicht auch verschiedene Disziplinen reitet, je nachdem, wenn man so ein Allrounder-Pferd hat, dann muss man auch verschiedene Sättel irgendwann sich zulegen.
Das ist so, ja. Ja. Aber da bin ich mir jetzt nicht so drin. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wanderreiter, so mal so richtige, total.
Also ich glaube, unter Wanderreitern ist unter anderem auch der Western-Sattel beliebt.
Ja, glaube ich schon, aber ich weiß nicht, wie da der Ausbildungsweg manchmal ausschaut.
Wenn bei Wanderreitern unter euch eben Wanderreiter sind, dann kommentiert es mal bitte
ja. Wie das ist. Ich kenn persönlich keinen Wanderreiter so direkt. Man hört es und sieht es so irgendwie so ein bisschen mal
im Aber Fernsehen bei uns im Bekanntenkreis, nee, also ich habe im erweiterten Kundenkreis habe ich ein paar Wanderreiter, aber so direkt, dass ich jemanden fragen könnte.
Ja, ich meine so richtig, nicht so, ja, ich gehe gerne ausreiten, sondern
genau, über mehrere Tage, so richtige Touren.
Die tendieren ja vielleicht auch dazu, das Pferd einfach auch, die sind, glaube ich, mehr straightforward. Das behaupte ich jetzt mal einfach. Die machen
sind halt auch, also wenn es richtige Wanderreiter sind, sind sie vor allem im Schritt unterwegs.
Genau.
Ne, das unterscheidet sie nochmal von den Distanzreitern. Mhm. Distanzreiter legen ja eine gewisse Strecke zurück und da geht es dann auch um Zeit und Geschwindigkeit.
Gibt es dann einen Distanzreitsattel?
Ja. Ich bin sogar schon auf
Erden. Und ich dachte, ich habe jetzt mal einfach was richtig Doofes gesagt, aber leider war es nicht so doof, wie
Nein.
ich dachte.
Die sehen aus wie so ein Hybrid, also zumindest die ich kenne, aus Wanderreitsattel und Englischsattel. Mhm. Entfernt erinnern sie mich auch noch an den Stocksattel, über den müssten wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen.
Ich glaube,
das ist Australian Stocksattel.
Entschuldigung, ich wollte gerade echt dir behaupten, dass du einfach jetzt da irgendwelche Sachen erfindest, um mich hier einfach Nein, knallhart loszustellen.
Nein, es gibt wirklich so viele Arten. Und dann, also Australian Stock Saddle guckt aus wie eine Mischung aus Western-Sattel und Dressursattel. Hat also ähnlich wie der Western-Sattel vorne die Fork oder diese Bucking Rolls, hat der Stock Saddle Pauschen, die aber nicht gepolstert sind, sondern aus einem festen Material. Ich meine sogar, dass da Holz drin ist, aber mit Stocksätteln kenne ich mich nicht so gut aus.
Gibt es die hier viel? Ich habe noch keinen.
Wir hatten mal einen,
also
als die Ginger jung war. Und im Kundenkreis habe ich zwei Leute, die einen haben. Ich fand den immer cool, bin immer gerne in dem geritten.
Ich kann mir den jetzt gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht gesehen.
Ja, dann musst du später mal nachgucken.
Ja.
Ja, und die haben meistens sehr lange Sattelblätter, deswegen eben eigentlich eher am Dressursattel dran. Und von hinten eben auch wieder ein relativ hohes Zwiesel. Du bist dadurch, dass halt du vorne diese Ohren hast, diese Pauschen, und hinten das Zwiesel, bist du wieder sehr gut eingerahmt.
Mhm.
Genau. That's that. Und einen habe ich gerade noch erwähnt. Nein, ich wollte ihn erwähnen, den Vaquero-Sattel.
Ja.
Genau.
Wichtig. Ah, wir sind aber sind auf spanische Sättel.
Ja, gut, die spanischen Sättel, die habe ich jetzt ein bisschen so in den Topf mit den klassischen Sätteln geschmissen. Ah. Wenn wir jetzt ganz kritisch wären, gäbe es da auch einen Unterschied. Aber ihr merkt, das Feld ist sehr weit. Und das ist auch die Schwierigkeit. Gerade wenn man ein Jungpferd hat, sehr schwer sich zu entscheiden, was macht man jetzt. Es gibt Sattler, die bieten Jungpferdeprogramme an. Das finde ich immer ganz cool, weil man dann jemanden hat, mit dem man auch Rücksprache halten kann und der einen mit neuen Sätteln versorgt, hoffentlich. Mhm. Was da auch ganz cool ist, ist so einen Lederbaumsattel zu nehmen. Das ist jetzt was aus dem spanischen Bereich. Das kann auch ganz gut funktionieren, je nachdem, was man eben für ein junges Pferd hat.
Ich glaube, dass es oft andersrum läuft, dass man natürlich einen Reiz sieht, erstmal im Kopf hat.
Ja, aber die Ausrüstung macht nicht unbedingt, nicht in erster Linie. Später, wenn man dann schon ein bisschen fortgeschritten ist, ja, dann muss man auch die Ausrüstung an seinem Reitstil anpassen. Aber nicht in allererster Linie. Die Grundausbildung, die ist in meinen Augen reitstilunabhängig.
Wenn würde dir jetzt jemand, der einen Reining Horse ausbildet, natürlich total widersprechen. Ja.
Aber ich spreche jetzt nicht unbedingt vom Sportpferd, sondern ich spreche von einem vielseitigen Freizeitpferd.
Ja. Ja. Das ist richtig. Und da, genau. möchte ich nicht in einem halben Jahr einen Rainer ausgebildet haben.
Genau, eben. Klar, einen Rainer reite ich sicherlich nicht mit einem Stocksattel, den reite ich auch nicht mit einem klassischen Sattel. Da brauche ich einfach einen Raining-Sattel.
Wobei ich sagen müsste, ich würde es mal gerne sehen. Stell dir das mal vor, so einen richtigen Quarter Horse, dass es richtig drauf hat auch, mit einem echt guten Westernreiter, und dann ist da ein Dressursattel drauf.
Dann sind wir ja so ein bisschen in den Hunter-Klassen.
Nein.
Was denn
nein, 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 ich möchte die Klasse nicht ändern. Ich möchte die Klasse nicht ändern. Ich möchte, dass die in diesem Dressursattel. Könntest du dir das vorstellen? Ich habe das noch nie gesehen.
Müssten wir mal recherchieren, ob es das gibt.
Kannst du die gleichen Kommandos, du wirst wahrscheinlich nicht mal die gleichen Kommandos direkt, weil wenn es wirklich feine Kommandos sind, nicht unbedingt zu abfragen vielleicht.
Keine Ahnung.
Und wenn du das installierst, vielleicht. Du müsstest aber.
Wahrscheinlich, du hast da durch den. Wir gehen von einem Dressursattel aus.
Ja.
Hast du einen anderen Schwerpunkt als im Reining-Sattel?
Hm.
Schon mal sehr ungewohnt.
Wenn ich jetzt überlege, so ein Sliding-Stop zum Beispiel.
Oh ja.
Wie?
Wer weiß, ein guter Reiter kriegt das bestimmt hin. Gut, Sattel abgehakt.
Schade, das Gedankenexperiment.
Ja, das ist ein unnötiges Gedankenexperiment.
Ich finde das super, das Gedankenexperiment.
So, Punkt, Sattel abgehakt. Was gibt's noch? Wir hatten die Bodenarbeitsausrüstung.
Ach komm, wenn wir jetzt beim Sattel schon waren, sollen wir jetzt zum Kopf vorwandern?
Zum Zaumzeug. Ich nenne es jetzt mal Zaumzeug. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Boah, irgendwie kann stückweise vorgehen. Ganz, ganz unkonventionell einen Halsring. Einfach um das jetzt mal direkt, einfach, ich schmeiß das jetzt direkt.
Ah.
Einfach ein, ganz, ganz unkonventionell schmeiß ich das jetzt ein, um dich total durcheinander zu bringen. Bitte.
Okay.
Und los.
Das passt jetzt wirklich gar nicht rein.
Bitte, mache ich immer wieder gerne.
Wir sind also jetzt an dem Teil der Ausrüstung, der uns beim Lenken helfen soll. Ja?
Mhm.
Der Sattel, der hilft uns, auf dem Rücken des Pferdes zu bleiben, hilft dem Pferd, Gewichtshilfen, Schenkelhilfen und so weiter besser wahrnehmen zu können, im besten Fall. So, Halsring ist eins der Hilfsmittel, die uns helfen beim Lenken. Es ist jetzt wirklich das Pferd von hinten aufgezäumt.
Ja,
im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich würde niemandem empfehlen, im Halsring anzufangen.
Aber ich glaube, es gibt Leute, die kommen auf die Idee.
Mit Sicherheit.
Weil man ja auch denkt, ich möchte das ja ganz, ja, ich möchte das ganz, ganz freundlich natürlich machen, weil ich...
Und auch seit ein paar Jahren boomt das sehr, das Halsringreiten. Es ist auch eine schöne Sache. Für mich ist es halt wirklich nicht der Anfang von einer reiterlichen Ausbildung.
Natürlich, also ich glaube, das leuchtet jedem ein. Das, mit dem Halsring kannst du ja gar nicht wirklich großartig, also einwirken. Also
es, da musst es du geht schon, aber du selber musst schon ein guter Reiter sein und das Pferd muss schon ein Grundverständnis von deinen Hilfen haben.
Genau.
So.
Wenn du nicht so über dein Gewicht lenken kannst, dann wird es am Halsring echt anstrengend. Da ist nämlich
auch so, der Halsring, den sollst du eigentlich nicht so verwenden, dass er dem Pferd die Kehle abschnürt. Das sieht man nämlich manchmal. Und das ist für mich dann auch immer ein Zeichen, dass das Pferd eigentlich noch nicht so weit ist, mit Halsring geritten
zu werden. Und dann ist eine vermeintlich tolle Zäumung eine eigentlich gar nicht mehr so tolle, oder eine freundliche Zäumung, plötzlich eine unfreundliche Zäumung,
ja, weil sie falsch verwendet wird. Ja, da haben wir jetzt sowieso, wir haben gerade eine Kiste aufgemacht, das war wirklich untaktisch.
Ich finde die eigentlich total gut, um in das Thema einzusteigen.
Weil bei Zäumungen wird ja unterschieden in gebisslos und Zäumungen mit Gebiss.
Mhm.
Ja, Gebiss, das Metallteil, das im Pferdemund liegt. Beide Zäumungen haben ihre Vor- und Nachteile und bei beiden Zäumungen gibt es sehr, sehr viele Varianten.
Wieder, ist es ein Werkzeug und das Werkzeug muss richtig angewendet sein.
Genau, und es muss an die Bedürfnisse des Reiters und des Pferdes angepasst sein. Das heißt, ja, das gängigste Gebiss ist, denke ich, die einfach- bzw. auch die doppelt gebrochene Wassertrense. Wird, ich glaube, bestimmt millionenfach verkauft. Ist auch das, was man die meiste Zeit irgendwo antrifft, ja. Der Westernreiter würde eventuell Snaffle-Bit dazu sagen. Ist auf jeden Fall immer ein guter Anfang, um mal auszuprobieren, kommt mein Pferd damit klar.
Wie wichtig ist bei dem zoomgebissen Trense? Also kann ich das als, wie ist das? Kann ich da einfach sagen, ja, das finde ich, schaut cool aus. Es geht ja sowieso nur um
es das. Die Trense muss an den Kopf angepasst sein. Manche Pferde zeigen ziemlich deutlich, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Ja, und ansonsten, da gibt es so viele Spielarten, ob du jetzt ein hannoveranisches oder sowas möchtest. Also wenn wir jetzt in den... Ja, du denkst jetzt in den Western-Bereich. Ich habe gerade in den Englisch-Bereich geguckt. Beim englischen Bereich, da ist halt die Diskussion mit dem Sperrriemen riesig. Mhm. Weil den gibt es halt in der Western-Zäumung nicht. Ein Riemen, der dem Pferd das Maul verschließt im Prinzip. Weil viele Pferde sich eben, wenn das Gebiss zu hart eingewirkt wird, dagegen versperren. Also den Mund halt aufmachen oder sehr viel mit der Zunge spielen. Sehr, sehr unruhige Kaubewegungen machen und deswegen gibt es den Sperrriemen. Ja? Bei manchen, die machen den schon komplett weg oder verschnallen ihn nur sehr locker und dann hilft er eben, dass die Trense einfach ein bisschen besser am Kopf sitzt.
Mhm.
Und ansonsten ist es wirklich Geschmackssache in meinen Augen, was die Trensen betrifft. Einohrhalfter finde ich super hübsch, aber ich hatte mit meiner Haflingerstute immer das Problem, dass sie die runtergeschüttelt hat.
Ich kann mich
außer
erinnern.
Ich habe einen Kehlriemen mit hingemacht, aber
dann hast du es auch nicht mehr so
dann
hübsch.
In meinen Augen ist es halt nicht mehr so ästhetisch wie ohne Kehlriemen. Ja, bei den Stirnriemen sollte auch noch beachtet werden, dass die eben nicht auf die Schläfen drücken, weil ein Stirnriemen, der zu eng ist, der kann Kopfschmerzen verursachen.
Echt?
Ja.
Also einfach so, aber dann ist das auch am Kopf wirklich das Erste, wo es wehtut und nicht eigentlich, wenn ich...
Kommt drauf an, wenn der Rest gut passt, dann tut nur diese Stelle weh, ja?
Okay, verrückt. Könnt ihr mir jetzt am wenigsten vorstellen, ich denke, wenn es zu hart verschnallt wäre hier oder
ja,
so...
Ja, zu
dann
eng
würdest,
verschnallt.
Dann wäre das
und da ist auch wieder so, da gibt es so Grundregeln von wegen, das Gebiss ist richtig verschnallt, wenn die Maulspalte 3 Falten wirft. So, diese Aussage finde ich mal total...
Gut, hast du mir nie beigebracht.
Ja, weil es auch Schwachsinn ist. Nicht jedes Pferdemaul ist gleich. Alle schauen irgendwie anders aus und manche haben halt, ich sage jetzt mal, eine etwas elastischere Haut und werfen dadurch schneller Falten. Und manche haben halt eine straffere Haut und werfen keine Falten. Man muss halt gucken, wo ich es im Maul reinlege. Man muss halt mal in den Mund reingucken selber auch. Vielleicht auch mal reinspüren und eventuell sogar auch mal verschiedene Gebisse ausprobieren. Hm.
Ja. Aber wir gehen jetzt nicht auf einzelne Gebisse ein.
Das, nee, das machen wir mal separat.
Genau.
Die andere Alternative sind gebisslose Zäumungen. Auch da gibt es jetzt wieder unterschiedlich harte. Es gibt zum Beispiel das Sidepull. Das ist eine von den schonendsten Varianten der gebisslosen Zäumung. Nachteil in meinen Augen ist, dass das Sidepull sehr schwammig sein kann in seiner Wirkungsweise. Dann gibt es die mechanische Hackamore, also Glücksrad, Hackamore heißt das einfach nur, lauter Dinge, wo ich noch eine Hebelwirkung habe, die auf diesen Nasenriemen einwirkt, mit dem ich letztendlich reite.
Dann gibt es noch die klassische Hackamore.
Genau.
Das Bosal.
Die kalifornische, das Bosal mit Mekate, ne?
Genau.
Ja.
Die ich mit der Rose verwende und auch zum Anreiten bei der Rose verwendet habe, übrigens.
Ja, ist halt ganz traditionell ein Jungpferdewerkzeug, eine Jungpferdezäumung. Man muss sich allerdings schon ein bisschen damit auskennen und auch mal gewillt sein, ein bisschen was auszuprobieren, was das Bosal anbelangt. Gerade, wir kommen jetzt hier in Bayern aus so einer Gegend, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten nachzufragen.
Ja, schon, muss ich schon viel einlesen. Das ist
mit jedem Ausrüstungsteil so, genau.
Klar. Aber wobei ich finde, gerade bei Gebissen macht das jetzt nicht unbedingt jeder. Ist das
Doch, also vor allem seit ein paar Jahren, das wird geht viel von YouTubern aus oder halt Social Media Stars, die jetzt im Pferdebereich tätig sind. Es gibt schon immer wieder Meinungen zur Gebisskunde. Das ist ja auch der Grund, warum seit, ich würde mal behaupten, so 2 Jahren Stangengebisse so ein bisschen boomen.
Aber wenn ich dann nochmal zum Bosal zurückgehe, ein Bosal wirkt komplett, also ist schon deutlich anders als ein Sidepull. Also die Wirkungsweise auch von den Gebisslosen sind deutlich unterschiedlich.
Genau, das Bosal muss sich auch von den Zügelhilfen her ganz anders bedienen als ein Sidepull.
Genau, und es ist auch eine andere Art der Härte. Also man muss dann selber an der Hand mehr aufpassen. Nur weil es gebisslos ist, ist es nicht unbedingt eine freundliche Zäumung. Also man muss schon an der Hand ein bisschen diszipliniert auch sein und nicht nur ziehen wie ein Stier. Das hat schon seine Einwirkungsweise an der Stelle.
Ja.
Und da möchte ich bei der Gebisslosen ganz beliebt, ganz, ganz, ganz beliebt. Das sagst du mir jetzt bitte, was beliebt ist und was vielleicht eher eine Unart, was du nicht als
Klasse...
Knotenhalfter. Ganz genau.
Man kann mit Knotenhalfter reiten, ja. Man kann auch mit einem ausgewählten Pferd nur mit Stallhalfter reiten. Das ist auch möglich, habe ich auch schon gemacht. Man kann auch ohne alles reiten. Aber bitte, das sind keine Zäumungen zum Anreiten eines Pferdes.
Oder einer dauerhaften Reise, also um bestimmte Sachen zu arbeiten.
Also nichts, also vielleicht, wenn ich mich mal im Gelände draufsetze oder wenn ich so spaßeshalber ohne Sattel über den Platz tingle oder sowas. Ne?
Aber ich glaube nicht zum Voltenreiten, zum Stellen.
Wenn ich wirklich mir Lektionen erarbeiten möchte, dann hat das Knotenhalfter da nichts verloren.
Einfach von der Wirkungsweise alleine.
Ja, das Wirkungsweise, wie soll das wirken? Also ich habe ja gar keine Möglichkeit, die Zügel seitlich zu verschnallen. Hm. Jetzt kommt das Argument, bei der kalifornischen Hackamore, beim Bosal, ist ja auch die Einwirkung unten.
Die Wirkungsweise ist anders.
Da habe ich eben kein weiches Material auf der Nase.
Dadurch hast du einen Hebel und ziehst nicht. Das kann man sich, glaube ich, ganz einfach vorstellen, wenn man einen harten Gegenstand in die Hand nimmt und es oben festhält und unten zieht, wie sich es oben anfühlt, oder wenn ich tatsächlich ein Stoff oder ein Seil nehme und dann unten anfange zu ziehen. Da zieht es komplett außen rum. Ich ziehe das ja zu an der Stelle.
Ja, das sind so Sachen. Probiert das wirklich mal aus, wenn ihr mal darüber nachdenkt, wenn von irgendjemand für euch das gerade Thema ist. Also wenn ihr gerade drüber nachdenkt, habt ein junges Pferd oder wollt euer Pferd umstellen, was die Zäumung, was das Gebiss und so weiter anbelangt, probiert diese Sachen mal aus. Wir saßen auch schon an vielen Abenden zu Hause und haben einfach nur mit der Zäumung an einem Stuhl hängend oder in den Händen des jeweils anderen liegend geübt und geschaut, wie fein muss man diese Sachen wirklich in die Hand nehmen und wie viel Spielraum hat man für Fehler.
Ja, das ist schon wahr.
Ja, das würde also ich jedem empfehlen.
Zum Bosa möchte ich gerne auf jeden Fall noch einen Podcast, möchte eine Folge mal dazu machen, weil ich bin persönlich, ich kann auch viel darüber sagen, habe mich viel damit auseinandergesetzt. Hm. Ich mag es persönlich sehr gerne.
Ja, und es wird auch immer beliebter. Also es ist gerade ziemlich
gut. Ja gut, das ist nicht unbedingt ein Indiz, dass es gut ist.
Nee, es ist halt ein Trend. Aber ja, über den kann man gerne mal reden. Gut. So, jetzt haben wir das auch abgehakt.
Ching.
Wir könnten natürlich jetzt noch über Zügelfach simpeln. Machen wir an der Stelle aber nicht.
Gut, ich glaube, das ist eher Präferenzen. Eher.
Das ist Präferenzen und gehört auch zur jeweiligen Zäumung dazu.
Doch, eine Sache möchte ich dazu sagen. Es gibt Menschen, die können nicht mit offenen Zügeln arbeiten. Ich gehöre dazu und ich oute mich da auch ganz offen
Nein,
dazu.
Nein, da musst du dich nicht so hart ins
Gesicht Am Anfang.
Es geht jedem so mit offenen Zügeln am Anfang.
Also ich, ganz ehrlich, am Anfang, da habe ich mir wieder größte Schwachkopf, kam ich mir vor mit diesen offenen Zügeln. Ja, aber
anders, wenn das ist jetzt nur Gewohnheitssache.
Wenn ich
andersrum
jetzt hier ziehe und da, dann, Moment. Oh. Sven, deine Zügel sind wieder ungleich lang. Oh, Entschuldigung. Aber du musst schon zugeben, es war ein bisschen anstrengend.
Ja, aber andersrum, wenn du dich dann mal dran gewöhnt hast,
das ist richtig.
Dann kommen dir geschlossene Zügel plötzlich
auch,
wieder.
Auch ein Grund, warum ich die Hackamore so gerne mag.
Da geschlossene
hat man geschlossene Zügel. Ja. Also nur als Tipp für die heimlichen, nicht offenen Zügelreiter.
Gut. Es gibt noch ein bisschen was zu sagen, was die Bodenarbeit außerhalb des Natural Horsemanships anbelangt.
Longe
und
Kappzaum.
Kappzaum, genau. Ich persönlich longiere am liebsten am Kappzaum. Ich finde, damit kann man am besten einwirken. Das heißt auch, dass ich wie immer einen sehr gut sitzenden Kappzaum brauche, ja, der vielleicht auch ein verstärktes Nasenteil hat. Ich bin kein Fan von Sereta und allem, was sehr schwere Nasenteile hat. Das hat für uns meistens nicht funktioniert.
Der Equizaum funktioniert für mich persönlich ganz gut an der
genau,
Stelle.
Genau, ist auch so, dass das gerade sehr im Trend wieder ist. Ne? Alles, was aus Biotane ist.
Boah, ich bin total der Trend. Ich bin voll der Mitläufer. Willst du das sagen?
Nein, ich wollte eigentlich eher darauf zu sprechen kommen, dass Biotane halt als Material für diese Dinge auch wirklich praktisch ist, weil wenn es mal schmutzig wird, dann halte ich es kurz unter den Wasserschlauch und das war's. Also ich muss da keine Lederpflege betreiben. Es ist sehr langlebig, es bleibt lang schön.
Ja, deiner ist jetzt lange im Einsatz gewesen. Mittlerweile sieht man es so ein bisschen
an. Man sieht
es
ein bisschen an und jetzt haben wir halt einen zweiten haben wir uns sowieso zugelegt und jetzt haben wir die Nasen- und Genickpolsterung halt mal ausgetauscht.
Ja, kann man machen.
Ist halt manchmal notwendig.
Mit was man auch longieren kann, ich sage nicht, dass das unbedingt gut sein muss, aber man sieht es ab und zu. Ich weiß jetzt, ich tendiere immer am Schluss vom Podcast, mich zu wiederholen, mit dem Bosa. Kann man eine Art von Longieren auch einstellen?
Würde ich jetzt aber nicht empfehlen.
Ja.
Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte longieren, dann würde ich es nicht empfehlen.
Man kann Bodenarbeit zu einem gewissen Grad machen. Das geht.
Ja.
Habe ich auch schon gemacht. Aber wir waren auch oft an der Stelle schon, okay, kannst du mir bitte kurz das Knotenhalfter doch bringen, weil das dann
ist
doch...
Das ist nur persönliche Präferenz.
Ja.
Ja. Genau. Longe, Geschmackssache. Also muss man ein bisschen ausprobieren, was man lieber hat. Ich persönlich mag halt sehr leichte Longen gerne. Ich mag es nicht, wenn sie zu hart sind. Also Gurtband mag ich zum Beispiel nicht.
Gurtband?
Ja, bei uns im Stall hat jemand eine aus Gurtband.
Ach, aus Gurtband, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein zusätzliches Band, das wo irgendwo gezogen
wird. Nein. Also, das Material also, ist halt so ein bisschen wie Gurtband. So ein bisschen wie die Halfter auch sind.
Ja, doch,
ja,
doch,
so
doch.
Dieses harte Nylon.
Ja.
Mag ich jetzt nicht so persönlich.
Ja, ich habe eine aus Biotane eben auch.
Genau. Die ist auch gar nicht schlecht.
Ich mag die gerne. Ja. Sie ist sehr lang.
Ja, das
so lang
ist halt eine unserer längsten Longen. Man muss halt auch mal ein bisschen gucken, was man gern für Längen hat. Also ob man nur eine 5 Meter Longe, ich glaube, das ist so eine der kürzesten Längen, Oder ob man halt eine 8 oder ich glaube, das ist maximal 16 Meter oder was. Ich würde
mit einem Jungpferd nicht unbedingt mit einer 5 Meter Longe anfangen, Galopp zu üben.
Nee, das, wie gesagt, das kommt voll drauf an, was man halt machen möchte. Hm. Ja? Je kleiner, desto schwieriger ist es manchmal vom Kreis her. Gut, und jetzt müssen wir noch ein bisschen was zur Reiterausrüstung sagen.
Am Reiter selbst?
Ja.
Oder machen wir das gesondert?
Nee.
Nee, ist das jetzt soweit?
Das sagen wir jetzt noch.
Okay, Leute, wir überziehen.
Wir müssen das noch verpacken. Ich habe das jetzt schon angeteasert.
Jetzt kann man nicht dran rum. Aber das könnte ja auch ein wahnsinnig guter Cliffhanger sein. Bis zum nächsten Mal.
Nein.
Nein, okay, doch. Ich wollte den Witz halt, dass wir mitmachen können. Okay.
Reiterausrüstung. Beziehungsweise, wir müssen noch nicht mehr vom Reiter sprechen. Wir sprechen einfach mal nur vom Menschen. Was ist wichtig?
Füße. Die Füße sind eine wichtige Ausrüstung. Nein, was ich sagen will, sind die Schuhe.
Schuhe, gutes Schuhwerk. Macht es einen Unterschied, ob du Bodenarbeit machst oder reitest?
Ja, also ich würde nicht, also ich habe es erst letztens erfahren, da habe ich neue Stiefel, das ist so schöne warme mit Fell drin. Ich bin damit dann auch geritten, es war eine schreckliche Entscheidung. Es war eine wirklich dumme Entscheidung. Es hat einfach nicht funktioniert, mit denen habe ich wirklich, es hat funktioniert, aber der Fuß war unruhig und ich habe einfach die Hacke nicht runtergebracht. Das hat einfach nicht funktioniert mit den Schuhen. Und das gibt doch einen deutlichen Unterschied, wenn ich jetzt gerade im Western unterwegs bin, ordentliche Cowboy-Stiefel von Ariel, Sandra, bla 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 habe, die halt einfach dafür gemacht sind. Mhm. Da klackt man, man hat so ein Einrastgefühl fast schon.
Ja, davon spreche ich immer, ne?
Ja.
Fußeinrasten.
Ja.
Ja, aber man tut sich leichter, in den richtigen Sitz zu gehen, die richtige Haltung anzunehmen, wenn man einen guten Reitstiefel hat. Andersrum, Reitstiefel anziehen, wenn man Bodenarbeit macht, kann mitunter eine schlechte Idee sein, weil gute Reitstiefel wenig Grip haben. Mhm. Ja? Und das heißt, dass ich halt schneller ausrutschen kann. Ja?
Ja, und mit Turnschuhen würde ich jetzt auch nicht unbedingt
reiten. Nein, würde ich niemandem empfehlen, bitte tut das nicht. Das habe ich als Teenager gemacht, war eine ganz doofe Idee.
Gibt es eine Geschichte dazu?
Eine schmerzhafte? Ja, aber ich glaube, die muss ich mal auslagern.
Okay.
Die könnte ein bisschen länger werden. Okay. Schuhe. Schuhwerk abgehakt. Was ist noch wichtig?
Geh mal von unten nach oben. Mhm. Also eine Hose.
Eine Hose. Ja, Hose ist auch so ein Thema, ne? Was man halt für Präferenzen hat. Ich persönlich reite am liebsten in Jeans.
Ja.
Ich habe aber jetzt schon viel die Rückmeldungen bekommen, dass das manchen zu wenig Grip hat. Dass sie sagen, in Jeans rutschen sie.
Gibt es ja auch die Jeans, die dann tatsächlich so einen Grip.
Ja, wo man so ein bisschen in den J-Pur-Hosenbereich kommt, ne, weil die ja ähnlich geschnitten sind wie diese Bootcut-Jeans, aber einfach nochmal ein anderes Material haben. Mir persönlich, ich habe jetzt das Problem mit dem Rutschen nicht und merke ich es doch mal, dann ziehe ich halt Chaps drüber an.
Ja, Chaps mag ich persönlich sehr gerne sogar.
Ja. Ist aber, wie gesagt, Präferenz. Man sieht halt viel auch die eng geschnittenen Reithosen, diese Karottenhosen nenne ich sie jetzt mal. Ja, meistens dann mit bunten Socken drüber.
Okay.
Ja, wie gesagt, Styling, Choice. Manche kommen gut damit zurecht, manche nicht.
Wo du jetzt Chaps gesagt hast, das gehört auch zu den Beinen dazu. Bin ich persönlich gut großer Fan davon. Gerade jetzt mit einem Jungpferd manchmal, die doch vielleicht zu nah am Zaun vorbeigehen und am Rand. Ich habe schon drei Situationen gehabt, wo ich sehr froh war, dass ich sie anhatte.
Ja.
Also die wirklich die langen Chaps. Und auch gerade jetzt im Winter ist es sehr, sehr angenehm, weil die wirklich einen guten Windschutz auch bieten.
Ja.
Und man einfach auch, gut, man hat natürlich noch eine extra Schicht. Manche würden sagen, man ist weiter weg. Andere würden sagen, naja, ich habe mehr Kontakt, weil ich mehr habe. Ne? Ich glaube, da...
Ja, genau. So sehe ich es auch.
Also du bist gedämpfter, aber mehr ist dran.
Ja. Hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Gut. So. Hose. Oberbekleidung kommt halt sehr aufs Wetter drauf an.
Okay, das ist jetzt Standard. Also
ihr könnt natürlich im T-Shirt unterwegs sein.
Ihr solltet
in
der
Daunenjacke.
Ihr solltet im Winter nicht mit T-Shirt reiten.
Zieht euch so an, dass euch nicht kalt wird. Dass ihr euch nicht erkältet.
Und
aber bitte auch keinen Hitzetod erleidet.
Und aber auch sich bewegen kann.
Ja, stimmt. Man sollte flexibel sein. Also mir geht es so, ich mag nicht zu enge Oberteile zum Reiten, weil ich immer so ein bisschen Schulter- und Armfreiheit trotz allem haben möchte.
Auf deinem Instagram sieht man das wahrscheinlich mal öfters. Du reitest auch ganz gerne mal mit Poncho.
Ja, Poncho habe ich jetzt ein bisschen in der letzten kalten Jahreszeit für mich entdeckt, weil ich bin halt kein Westenfan. Weste ist ja auch sowas, was in die Kategorie fällt. Da habe ich viel Bewegungsfreiheit. Aber ich persönlich mag das Gefühl nicht, eine Weste zu tragen. Mein Oberkörper schwitzt und meine Arme frieren. Das ist immer blöd.
Ist untaktisch.
Untaktisch.
Nicht funktioniert. Ne?
Jawohl. Ansonsten Helm bitte, liebe Leute. Helm tragen. Ja, du guckst mich böse an.
Nein, ich gucke dich gar nicht böse an. Ich meine bloß, wenn man jetzt auf deiner Webseite auf Fotos guckt, da hast du keinen Helm auf, ne?
Ja, das stimmt. Und da, in den Momenten bin ich auch kein gutes Vorbild. Ich persönlich handhabe das so für mich, auf ein fremdes Pferd oder ein Pferd, das ich halt wenig kenne, das ich vielleicht selber noch nicht geritten bin, oder von dem ich weiß, dass es noch sehr jung ist und so weiter, da trage ich immer einen Helm.
Die Regel ist, glaube ich, an der Stelle, und na, das ist schon sehr weich eigentlich an der Stelle. Für mich persönlich, wenn ich keine Antwort wüsste, dass ich nicht jetzt einen Abflug mache, dann ziehe ich einen Helm auf. Wenn ich jetzt ein junges Pferd habe, dann weiß ich ja nicht, was passiert. Also kann ich nicht auf alle Situationen, ich werde sowieso nie auf alle Situationen vorbereitet sein können.
Ja, aber so die
Aber
Standardsituation,
wenn ich mein
ne?
Pferd ein bisschen besser kenne und auf dem Reitplatz bin und das jetzt schon zum 30. Mal mache, dann habe ich wenigstens das Gefühl und ich weiß. Und trotzdem noch im Hinterkopf, was mache ich, wenn? Weil, ob ich eine Notbremse habe oder mache ich einen schnellen Absprung oder sonst irgendwas, einfach nur diese Lösung im Kopf zu haben, dann kann ich sagen, und ich weiß wirklich, was ich mache und ich weiß, ich probiere jetzt nicht noch irgendwas Komisches aus. Dann ist es okay bis zu einem gewissen Grad, ja.
Genau. Also so würde ich es auch sehen.
Weil.
Trotzdem, wenn ich irgendwo unterrichte, sage ich immer, zieht bitte euren Helm an.
Das ist richtig. Gerade beim Unterricht eigentlich, weil da fängst du an, unterschiedliche Sachen, neue Sachen zu machen.
Ja.
Du bist unsicher,
Ja.
du weißt nicht. Manchmal ist ja der Trainer manchmal noch gar nicht fertig mit richtig erklären. Du fängst schon an, was zu machen und du weißt gar nicht, wohin die Reise geht. Und das fährt natürlich dann auch nicht. Und am
Ja.
Ende landet ihr dann zusammen im Sand. Und das ist nicht so geil. Ohne Helm.
Genau. Deswegen behelmen.
Behelmt.
Behelmen. Ja, gut. Wir haben noch was Wichtiges vergessen, was eigentlich genauso schützend sein kann. Ja, genau. Sven hält seine Hände hoch und wackelt damit rum.
Ja.
Was ist mit den Händen?
Die habe ich mal grandios heftig verbrannt.
Ich auch schon.
Ja.
Mehrfach. Was kann man dagegen tun?
Handschuhe.
Handschuhe anziehen. Bitte. Ich reite natürlich auch manchmal ohne Handschuhe, aber ihr seid
Da habe
einfach
ich sie mir nicht verbrannt beim Reiten. Also wenn du es
beim
beim Reiten
Reiten
schaffst, Respekt.
schafft man auch.
Echt?
Ja.
Wow.
Bodenarbeit auch, ja,
Na, sehr
da
schnell.
vor allem gegen das Verbrennen, beim Reiten auch gegen Blasen, so im Bereich kleiner Finger oder sowas.
Ach so.
Aber auch wenn man dann mal, wenn man weiß, man hat ein schwieriges Pferd und man könnte mal einen Absturz machen, ist man halt gegen Schürfwunden im Handbereich da
Ja, da
geschützt.
gibt es aber jetzt natürlich viele, die sagen, du fühlst dein Pferd nicht, gerade in der Bodenarbeit, wenn du keine Handschuhe
Ja, und
anhast.
ich, wie gesagt, ich mache das auch nicht immer. Macht halt euren Kopf an. Geht mal nach eurer Intuition. Ist es ein Tag, wo ich Handschuhe brauche, oder ist es ein Tag, an dem ich keine Handschuhe brauche, gerade
Ja,
eben?
gibt's, ist es ein Tag, an dem ich wirklich, das Pferd ist ruhig und da kann ich sensibel arbeiten und da kann ich
Ja.
ans Pferd hinspüren? Oder ist es ein Tag, wo das Pferd mir schon quasi den Mittelfinger zeigt, ne?
Genau, was nicht heißt, dass ich jetzt sage, boah, arbeitet da drüber und ne, jedes Pferd gehört erzogen. Nein, es das heißt einfach nur, organisiert euch so, dass euch nichts
Also ich
passiert.
habe immer welche dabei. Wenn ich zum Bodenarbeit gehe, habe ich immer welche im
Einfach
Gürtel
welche in den Gürtel
stecken.
klemmen
Ja, weil.
oder in die Jackentasche
Es
stecken.
gibt nichts Ärgerliches, als kommt man in die Situation und man muss jetzt irgendwas tun und jetzt hat man keine Handschuhe
Genau.
parat und jetzt stehst du da mit diesem Pferd, das sich wehrt und einfach total anstrengend wird und du hast keine Handschuhe in der Hand.
Geht
Das
einfach
ist
nicht.
schwierig.
So ist es. Wichtig, auch was Ausrüstung anbelangt, egal ob Pferd oder Reiter, ihr müsst euch wohlfühlen damit.
Das ist
Ja?
auch so ein Thema. Ja, das ist immer wieder beim Thema Helm. Das ist auch so ein, viele fühlen sich dann nicht wohl, weil es ist ja nicht cool.
Ne? Ja, ich weiß, aber
Das backfired da ganz gemein.
Das muss so ein bisschen eure zweite Haut werden. Also ich persönlich, ich habe da jetzt wirklich schon so eine Uniform entwickelt. Ich trage zum Beispiel die engen Reithosen nie, weil in denen fühle ich mich unwohl. Da habe ich kein Standing.
Ja, macht euer eigenes Ding. Nicht nur, weil das alle quasi im Stall machen. Man muss schon selber ein Gefühl dafür haben.
Solange ihr hier nicht mit Jogginghose und Turnschuhen reitet.
Das ist so ein geiler Berlin-Kreuzberg-Reiz-Look. Das könnte geil werden.
Nein? So optisch ja, so für Instagram-Fotos geht's bestimmt.
Für Instagram so.
Yeah. Auf Insta.
Insta, Alter.
Zwei Dinge sind mir noch eingefallen, während wir geblödelt haben. Und die muss ich sagen, weil sonst ärgere ich mich nächstes Mal.
Ja, bitte, bitte.
Es gibt nämlich noch einen Bereich am Pferdekörper, den es zu schützen gilt in manchen Situationen.
Die Füße.
Ja, stelle Pferde mit Füßen vor. Die Beine. Ja. Die Beine. Welche Optionen gibt es? Du bist noch bei den Pferden. Heute sind wir albern.
Entschuldigung.
Also, welche Optionen gibt es? Welche Art von Beinschutz gibt es?
Es gibt ja erstmal die normalen Beinschütze mit Klett.
Wie heißen die?
Fesselkopfgamaschen. Also das wusstest du, dass ich das nicht weiß.
Was gibt's noch?
Es gibt die festeren mit, das sind auch Fesselkopfgamaschen, ne? Bloß mit so
Streichkappen heißen die, glaube ich.
Ah.
Wenn ich jetzt richtig informiert bin.
Dann direkt dann nicht nur für die Beine, sondern für die Füße gibt es ja noch Hufglocken.
Hufglocken.
Man kann bandagieren.
Genau.
Das sollte man aber können. Das sollte man, glaube ich, wirklich können.
Das muss man echt gut können. Ich bandagiere nicht, ich kann es nicht.
Ja, ich lasse auch die Finger weg. Beziehungsweise, ich glaube, wenn du in einem bestimmten Bereich, im Freizeitbereich, weiß ich nicht, ob das wirklich nötig ist, ob du dein Pferd wirklich an so eine Belastungsgrenze hinreitest, dass du sagst, so arg musst du supporten.
Immer, wenn wir Stangenarbeit machen. Also wenn wir wissen, wir haben jetzt eine Stunde, egal ob geritten oder am Boden, wenn wir machen Stangenarbeit, empfehle ich immer, zumindest Fesselkopfgamaschen. Zumindest vorne, weil manche Pferde tolerieren die ja an den Hinterbeinen nicht so gut.
Ja, das kann aber passieren, wenn sie nicht richtig zugehen. Dann fangen sie an,
tänzeln. Währenddessen aufgehen, während man arbeitet.
Ja, und dann fangen sie an zu tanzen. Also, das ist tatsächlich unangenehm.
Ja. Aber das ist eben wichtig, weil Verletzungsquelle an den Beinen.
Ja, da bist du aber auch ein gebranntes Kind.
Ich bin ein sehr gebranntes
Kind. Also, es schaut doof aus an einem eineinhalbjährigen Pferd so Beinschutz ranzumachen erstmal, weil bist du doof, machst du Stangenarbeit, ne? Mit deinem Pferd, was ist los mit dir? Nein, dieses Pferd schafft sich regelmäßig selber auf die Hacken zum Treten.
Ja, die tritt sich von hinten vorne in die Ballen rein. Liegt daran, dass sie halt einfach überbaut ist.
Noch, und, ja.
Generell auch sehr ausgreifend läuft. Ja, und dann sagt man auch, ja, ist ein kleiner Kratzer. Ja, wenn sich daraus ein Einschuss entwickelt,
der ist halt leider kein Kratzer mehr. Ist halt total ärgerlich.
Deswegen lieber schützen, wenn ihr so einen Kandidaten habt wie mein Schusselpferdchen.
Sagt aber jemand, aber mein Pferd toleriert es nicht. Hast du ja selber gesagt.
Ja, da muss man desensibilisieren in dem Bereich. Das kommt dann halt auch ein bisschen drauf an, wie extrem das Problem ist. Ja, es gibt so Pferde, egal wann du den Gamaschen aufziehst, egal welche, ob es jetzt eben Fesselkopfgamaschen sind oder Transportgamaschen, whatever, die immer erstmal die ersten 10 Meter wie so ein Storch laufen. Hm. Ja, und es gibt die halt nie damit Probleme haben. Hm. Ja? Aber es gibt auch die extremen Fälle, die sich gar nicht daran gewöhnen.
Ja gut, ja? Wird es aber immer geben.
Das wird es immer geben. Und in solchen extremen Fällen kann man natürlich probieren, über Desensibilisierung noch was zu wuppen.
Zu wuppen.
Genau. Und ich habe gesagt, mir sind zwei Sachen eingefallen. Es gibt noch einen zweiten. Boah, heute machen wir ewig Überlänge. Aber
also wenn ihr jetzt noch nicht fertig seid, dann seid ihr aber mit eurem Stall, dann seid ihr heute wirklich langsam unterwegs.
Dann habt ihr, oder ihr habt sehr viele Pferde zu misten.
Ja. Oder ihr genießt so den Podcast, dass er träumerisch,
dass ihr gar
mit eurer Mistgabel dran steht und uns nur noch zuhört. Mit unserer sanften Stimme.
Gut,
Entschuldigung, ich glaube, es liegt heute an mir auch.
Es liegt an dir, ja. Wir haben über Horsemanstick gesprochen und ich habe auch kurz angesprochen, dass die Gerte ein gutes Mittel sein kann. Was für eine Art von Gerte? Was muss ich beachten, wenn ich eine Gerte aussuche?
Lang genug dafür sein, was ich machen möchte.
Genau.
Also wenn ich jetzt klassische Arbeit machen möchte und sage, ich möchte das Pferd hinten touchieren, dann sollte es lang genug sein. Und ich, ohne dass ich mir den Arm ausreißen muss, dass ich das Pferd auch hinten an dem
Hinterläufen touchieren kann. Genau, dass ich ganz entspannt touchieren kann an der richtigen Stelle.
Ja.
Beim Reiten gilt das Gleiche.
Mhm.
Heißt auch, wenn ihr ein Kleinpferd habt, die sind ja meistens im Rücken etwas kürzer, kann es sein, dass ihr vielleicht eine Gerte braucht, die nicht ganz so lang ist.
Sonst kitzel ich die ganz direkt irgendwo am Poppes und nicht da, wo es
genau,
direkt sein sollte.
Genau, und dann lupft sich der Hintern mal kurz.
Ja.
Ja. Und, weil wir bei Gerten sind, sprechen wir jetzt auch noch über was Kontroverses, nämlich Sporen.
Ah!
Ja, Sporen.
Stimmt. Da waren wir eigentlich noch
an den Beinen. Da waren wir vorher noch an den Füßen.
An den Füßen, ja.
Und das möchte ich auch noch kurz ansprechen und dann machen wir einen Deckel drauf für heute. Wozu sind Sporen da? Was hat es damit auf sich?
Sporen sind das... Ah, das klingt jetzt wieder hart, wenn ich sage, aber ich sage es jetzt einfach. Das letzte Druckmittel an den Beinen. Würde ich sagen.
Das letzte Druckmittel?
Also Druckmittel.
Wie ist es mit der Gerte?
Ja, aber an den Beinen, habe ich ja gesagt.
Das ja, aber es gibt einen Grund, warum ich die Sporen und die Gerte in der gleichen Schublade habe, gedanklich.
Naja, man kann es auch total falsch verwenden, natürlich.
Genau, also deswegen wäre ich mit der Aussage Druckstufe extrem
vorsichtig. Ich habe es ja vorher schon gesagt.
Im Gegenteil, ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Druckstufe, sondern ich sehe es als ein Werkzeug, das mir das Touchieren bestimmter Stellen erleichtert. Mit einer Spore zum Beispiel kann ich eine sehr viel subtilere Schenkelhilfe geben.
Als mit dem blanken Fuß.
Als mit dem blanken Schenkel.
Genau, jetzt komme ich hier, warum ich gesagt habe, letzte Druckstufe, ich muss mir jetzt hier wirklich meine Ehre retten kurz. man fängt ja von oben an, also vom Oberschenkel runter zum Unterschenkel. Und dann würde man ja irgendwann, kommt man an den Punkt an, wo man mit dem Fuß unter dem Schenkel
vielleicht sogar mal klopfen muss.
Klopfen muss. Und jeder weiß, was das mit dem Fuß macht, wenn man dann anfängt zu klopfen.
Ja, und es gibt ja leider auch die Pferde, die selbst gegen das Klopfen noch gehen. Also die darauf auch nicht reagieren.
Genau, das ist wie mit jedem Werkzeug. Man möchte ja auch das klingt immer so hart, aber es ist ja quasi eine letzte Konsequenz, quasi, wo man immer noch weiter den Druck erhöhen kann. Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß und dann eben mit den Sporen eben anfängt, nerviger zu kitzeln. Eigentlich kitzeln sie zuerst mal. Und wenn sie dann immer noch nicht, dann kitzelt es halt wirklich mehr. Und es glaubt, du kommst irgendwann an einen Punkt, da werden sie unangenehm. Und da gibt es natürlich Unterschiede, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gibt ja ganz unterschiedliche Sporen. Ich denke jetzt an etwas größere, sehr abgerundete.
Mhm.
Aber du denkst ja vielleicht auch an typische englische, die sind natürlich nicht abgerundet, sondern...
Nee,
sind
andersrum, die Western sind nicht abgerundet.
Also die Spitzen. Ich meine jetzt, es gibt ja auch die einfach so den Pfropfen.
Genau, das sind die Englischsporen.
Genau, die meinte ich
ja.
Jetzt. Die sind ja auch abgerundet,
ja.
Aber die sind auch... Direkter.
Da ist kein Rad dran.
Genau, die sind ja direkter. Da kann man jetzt auch länger drüber reden. Aber bitte versuch du mich noch zu retten an der Stelle. Du weißt, was ich meine, glaube ich.
Genau. Was ich immer sage, wenn es um das Thema Sporen geht, es ist sehr stark abhängig vom Pferd und es ist sehr stark abhängig vom Reiter, ob Sporen sinnvoll beziehungsweise vielleicht sogar sehr hilfreich sein können. Wenn ich bei mir im Unterricht sehe, dass jemand noch sehr unruhige Beine und Füße hat, dann rate ich erstmal von Sporen ab. Aber gleichzeitig, wenn ich sehe, dass es ein Pferd ist, das extrem gegen den Schenkel geht, kann es zwischendrin mal ganz gut sein, mit Sporen zu reiten.
Genau. Oder wenn es vielleicht sogar gegen den Fuß schon abgestumpft ist.
Genau, eben aus diesem Grund. Und manche berichten dann, ich muss die... Also sobald sie die Sporen vielleicht 2-3 Mal verwendet haben. Eigentlich muss ich sie gar nicht einsetzen. Genau, das Pferd so weiß schon, dass sie da sind, weil es es hört, weil es es sieht, und benimmt sich schon einfach viel anständiger.
Ich sehe das ein bisschen so ähnlich wie an der Bodenarbeit mit einem Seil. Wenn ich ein Seil schwinge, dann werde ich, und das Pferd bewegt sich nicht, dann werde ich immer energischer damit. Immer energischer, bis es dann mal auch das Geräusch macht entsprechend. Und so
bis das Pferd sich endlich bewegt beziehungsweise genau. Das tut, wozu du es halt aufforderst.
Genau, richtig. Damit ist es eine Hilfe. Niemals eine Art von Quälen. Also da muss man dann aber auch so subtil sein, wenn man mit diesen härteren Werkzeugen arbeitet und sagen, okay, ich baue den Druck stufenweise auf, aber und nicht gleich mit vollem Karacho. Entschuldigung, jetzt habe ich dich einfach gehaut hier dran.
Boah, wir haben keinen guten Tag heute.
Nein.
Ja.
Ich wollte es so bildlich machen. Ich hoffe, ihr habt das gehört, wie ich jetzt da quasi dagegen gedrückt habe an der Stelle. Nein?
Das hört, ich glaube, das kam im Mikro nicht an. Schade. Aber mein Arm spürt es immer noch.
Entschuldigung.
Ja, also ein Werkzeug, mit dem man eben Signale gibt und mit dem man aber auch fair und human umgehen sollte.
Ja.
Genau.
So, ich glaube, jetzt haben wir doch gut was
jetzt abgedeckt. Jetzt können wir, glaube ich, den Kasten ziemlich zumachen hier.
Wir haben bestimmt was vergessen.
Mit Sicherheit. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade im Kopf so, ja, was mache ich denn mit so Sonderdisziplinen wie Showmanship? Da brauche ich ja ganz andere Ausrüstung. Oder was mache ich, wenn ich Turnierreiter bin? Da brauche ich auch nochmal ganz andere Ausrüstung.
Da müssen wir nochmal ein Ausrüstungsspezial machen. Oder wir rollen das Ganze von den Umgebungen und von den Reitstilen her auf.
Genau,
und
weil demnächst so ein paar Teaser auf Themen, worüber ich unbedingt mal sprechen möchte, ist verschiedene Reitweisen.
Und da werden wir dann besser und direkter auf diese Ausrüstungsthemen
eingehen. Auch ein paar
wir haben es jetzt tatsächlich schon geschafft, über eine Stunde einfach nur ganz grob über den ganzen Kram zu reden.
Ihr merkt, das ist extrem interessant, wenn man mal anfängt zu überdenken, mit was man eigentlich arbeitet.
Und auch über den Tellerrand mal wieder gucken. Das ist
wie immer,
cool.
Genau.
Ja, das ist total inspirierend.
Inspiring.
Ja.
Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, obwohl es heute so lang geworden ist.
Oder gerade deswegen.
Stellt euch jetzt keine Pferde mit Füßen mehr vor.
Bitte hör auf.
Und seid fertig mit eurer Stallarbeit geworden.
Ja.
Weil jetzt sind wir fertig.
Jetzt ist es vorbei. Aus. Ende.
Bis zum nächsten
Bis
Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.